Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Es ist Freitag, der 27. November.
Dieser Podcast wird unterstützt von Vodafone. Für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler waren die letzten Monate eine sehr herausfordernde Zeit. Nie war es wichtiger, gutes Internet zu haben, damit das Business reibungslos läuft. Vodafone hat für Businesskunden jetzt ein attraktives Angebot. Kabel-Glasfasernetz mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde gibt es für einen Aktionspreis von monatlich 34,90 Euro statt 49,90 Euro für volle 24 Monate. Jetzt Angebot sichern unter vodafone.de/businesscable.
Unser Thema heute: die Quote kommt. Die Frauenquote von 30% für die Vorstände deutscher Unternehmen, die börsennotiert sind, mitbestimmt, also mehr als 2000 Beschäftigte haben. Ist das ein Fortschritt oder ist es ein Rückschritt? Darüber wollen wir heute diskutieren und informieren. Wir, das sind Eva Buchhorn, die für das Manager-Magazin seit vielen Jahren recherchiert und analysiert, wie Karrieren in der Wirtschaft gelingen und auch gehörig schiefgehen können. Hallo Eva.
Hallo Sven.
Und Martin Noé, Chefredakteur des Manager-Magazins. Hallo Martin.
Hallo, guten Morgen Sven.
Ja, Eva, Frauen in Führungspositionen, darüber berichtet das Manager-Magazin ja schon seit Jahren. Warum sprechen wir heute darüber?
Ja, Sven, es gibt ein Projekt von zwei SPD-Ministerinnen. Das ist Bundesfrauenministerin Franziska Giffey und die Justizministerin Christine Lambrecht, die einen Gesetzentwurf erarbeitet haben in einer Arbeitsgruppe der Großen Koalition. Und dieser Gesetzentwurf wird jetzt demnächst verabschiedet. Und du hast es gerade schon angesprochen, Sven, künftig muss in den Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mindestens eine Frau sitzen, wenn der Vorstand mehr als 3 Mitglieder hat. Betroffen sind von dieser Regelung aktuell rund 70 Unternehmen und von diesen 70 haben 30 noch keine Frau im Vorstand. Wir reden also eigentlich über 30 Unternehmen. Tendenziell finden die sich in kleineren Börsensegmenten, aber auch im DAX gibt es durchaus noch einige frauenfreie Zonen, zum Beispiel bei Bayer, RWE, Heidelberg Zement oder MTU. Wenn das neue Gesetz kommt, wird es nicht heißen, dass amtierende Vorstände gehen müssen. Die Regelung greift erst bei Neubesetzungen. Wenn dann aber ein Mann berufen wird, wäre die Besetzung nichtig. Und noch ein ganz wesentlicher Punkt: börsennotierte und mitbestimmte Unternehmen müssen künftig begründen, wenn sie sich weiterhin das Ziel von 0% Frauen für ihre Spitzengremien setzen und für die beiden Ebenen darunter. Und wenn sie das nicht tun, wird ein Bußgeld fällig.
Jetzt ist es ja so, dass es seit 5 Jahren, seit 2015, eigentlich schon ein Gesetz gibt, ein einschlägiges mit dem schönen Namen Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst. Da ist auch schon ausführlich geschildert, wie eben dieses Ziel erreicht werden soll, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Was sind die Argumente dafür, dass es jetzt nochmal ein neues Gesetz geben soll?
Erstmal muss man sagen, der Entwurf, den wir da jetzt sehen, der baut auf dem FÜPOC, wie das in Kurzform heißt, was du gerade in Langform vorgetragen hast, der baut darauf auf. Und in diesem Gesetz ist seit dem 1. Januar 2016 geregelt, dass Aufsichtsräte voll mitbestimmter und börsennotierter Unternehmen eine Frauenquote von 30% aufweisen müssen. Als das Gesetz damals kam, gab es natürlich einen Aufschrei, aber man muss sagen, die Unternehmen haben das problemlos umgesetzt. Und heute sind Aufsichtsräte ohne Frauen schlicht nicht mehr vorstellbar. Und mithilfe dieses Gesetzes von 2016 ist Diversity auf die Agenda gekommen. Also das Nachdenken über die Frage, ob es denn ein Naturgesetz ist, dass Vorstände weiße, mittelalte Männer sein müssen oder ob es auch anders geht. Das wird heute gesellschaftlich breit diskutiert. Es ist also viel passiert. Aber die Beteiligung der Frauen schlägt bislang nicht wirklich auf die operative Führungsebene durch. Das liegt daran, dass das Gesetz auch nur eine freiwillige Selbstverpflichtung ausspricht. Unternehmen können sich also auch das Ziel null setzen und das ist dann nicht sanktioniert. Und dem Problem will das neue Gesetz abhelfen.
Also das Neue ist konkretere Vorgaben auch für den Vorstand plus Sanktionierung.
Richtig.
Eva, weil du ja Kontakt mit sehr vielen Top-Managerinnen auch hast, wie finden die das, dass da jetzt eine Quote eingeführt wird?
Also da muss man erstmal vorausschicken, das ist ja in jeder Hinsicht ein sehr emotionales Thema. Überwiegend gibt es inzwischen Zustimmung für die Quote. Man kann sagen, in Kurzform, keiner mag die Quote, aber sie bringt eben schnelle Veränderungen. Und dieses Argument hört man zunehmend auch von Frauen, die jahrelang sehr skeptisch waren. Die, die zustimmen, sind oft heimlich in gewisser Weise stinkwütend, weil sie den Eindruck haben, dass sie und andere Frauen Jahre und vielleicht Jahrzehnte gegen Barrieren anlaufen mussten, weil sie das Gefühl hatten, dass sie immer doppelt so gut sein müssen, um eine Chance zu kriegen, während mittelmäßige Männer einfach durchmarschieren. Die sagen jetzt, die Zeit ist reif und es gibt auch jetzt im Moment gewissermaßen den größtmöglichen Konsens für das Thema, denn die Bundesregierung hat lange angekündigt, dass über Zwangsmaßnahmen nachgedacht wird. Im Grunde wäre Frau Giffey auch unglaubwürdig geworden, wenn sie es jetzt nicht versucht hätte. Es gibt aber nach wie vor auch Quotenskeptikerinnen, zum Beispiel Simone Menne. Die ist Aufsichtsrätin bei BMW und der Deutschen Post und saß lange im Vorstand von Lufthansa als Finanzvorständin und auch bei Böhringer Ingelheim war sie Vorstand. Und die sagt, ein Vorstand ist ein sehr kleines Team und das muss harmonieren und auch andere Aspekte abdecken, zum Beispiel Internationalität, Branchenverständnis und so weiter. Und sie meint, das könnte so ein kleines Gremium eben überfrachten, wenn auch dieses Quotenthema noch eine Rolle spielt. Ich habe auch mit der künftigen einzigen CEO im DAX gesprochen, mit der Spanierin Belén Garijo. Und die sagt, sie ist gegen jede Form von Diskriminierung und das schließt auch positive Diskriminierung ein. Also für eine Quote wäre sie nicht zu gewinnen.
Martin, die erste Fraktion, die Eva da geschildert hat, die erhebt ja den Vorwurf, dass es immer noch enorme Widerstände und Vorurteile gibt in den Aufsichtsräten, die eben fast ausnahmslos in Deutschland in den großen börsennotierten Unternehmen von Männern geführt werden und die verantwortlich sind für die Besetzung von Vorständen. Ist das so nach deiner Beobachtung und wie empfinden die Aufsichtsratsvorsitzenden die neue gesetzliche Regelung?
Naja, Sven, wissen wir ja aus eigenem Erleben, man mag es nie, wenn einem jemand was vorschreibt. Also insofern sind die Aufsichtsratsvorsitzenden, über die reden wir jetzt in erster Linie erstmal, natürlich im Schnitt nicht begeistert. Man lässt sich ja ungern von draußen sagen, was man zu tun hat. Finde ich auch nachvollziehbar. Andererseits ist das Meinungsbild im Aufsichtsrat ja durchaus gespalten. Also Eva hat es ja eben erwähnt, wir haben inzwischen rund ein Drittel weibliche Aufsichtsräte. Die sehen die Lagen natürlich schon mal anders. Es gibt aber auch etliche männliche Aufsichtsräte, die klar sehen, dass was getan werden muss. Also nehmen wir mal zum Beispiel Bayer. Ich habe neulich mit dem Bayer-Aufsichtsratsvorsitzenden gesprochen. Norbert Winkeljohann, Bayer ist ja ein Unternehmen, das tatsächlich keine einzige Frau im Vorstand hat. Sie hatten natürlich schon eine Frau, aber die musste gehen, tatsächlich wegen schlechter Leistung, objektivierbar schlechte Leistung. Aber sie haben dann keine Nachbesetzung bisher gemacht. Der Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Winkeljohann hat jetzt schon eine Frau gesucht und er fühlt sich, so hat er erzählt, durch das Gesetz auch eher bestätigt. Ja? Also sprich, es gibt schon Fraktionen, auch männliche im Aufsichtsrat, die sagen, ja okay, komm, jetzt machen wir das einfach.
Kurzer Blick vielleicht auf das Manager-Magazin. Wir sind zwar nicht im DAX gelistet, auch nicht börsennotiert, aber wenn man sich unsere Führung anschaut, dich und mich, eine Chefredaktion aus zwei Personen, beides eindeutig Männer. Warum ist das so?
Ja, also wir haben uns ja nicht selbst ernannt, sondern sind ernannt worden, ne, zu Chefredakteuren. Ich vermute, weil die Geschäftsführung der Meinung war, dass wir die Richtigen sind. Alle Chefposten, auch im deutschen Journalismus, das ist ja die Regel immer noch so, sind ja nicht alleine, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, egal wo du hinschaust. In der Regel sind es Männer, die an der Spitze stehen. Das ist auf Dauer wahrscheinlich nicht so, dass es so halten wird. Jetzt können wir schlecht über unsere Nachfolge, wenn sie dann irgendwann nötig sein sollte, bestimmen. Aber ist ja klar, wir haben ja auch in der, sag ich mal, zweiten Reihe, haben wir sehr viele Frauen, also zum Beispiel die Themenredakteurin, also die Reporter bei uns, sind zur Hälfte, knapp zur Hälfte Frauen. Und wir haben auch, wir hatten in den 90ern eine Frau in der Chefredaktion, Ursula Schwarzer, eine Kollegin, die uns als Autorin bis heute verbunden ist. Und wir haben eine Digitalchefin mit Jennifer Lachmann. Also sprich, Wir sind nicht herausragend, aber wir sind ja auch nur zwei, Sven. Ne?
Das stimmt. Kommen wir, nachdem wir jetzt die Sachlage geklärt haben, zur Diskussion und damit zu der Frage, die wir uns heute gestellt haben, nämlich ist das neue Gesetz ein Fortschritt oder ein Rückschritt? Martin, was meinst du? Was wird das neue Gesetz bringen?
Also ich glaube, das wird wirklich einen Schub bringen, weil es die Richtigen in den Aufsichtsräten stärkt. Es ist ja immer so bei Entscheidungen, du hast mehrere Punkte, die du versuchst in der Vorstandsbesetzung zu erfüllen. Du willst jemanden haben, der sich fachlich gut auskennt. Du willst jemanden haben, der gut ins Team passt. Und ja, eigentlich hättest du auch gerne noch eine Frau im Team, aber dann manchmal ist es eben so, da fällt halt der letzte Gedanke, eine Frau im Team wäre auch ganz gut, fällt dann halt raus. Das wird sich jetzt natürlich verändern. Es werden wahrscheinlich auch ein paar Entscheidungen getroffen werden, von denen nicht alle immer überzeugt sind. Kurzum, mein Tipp wäre, wir haben jetzt um die 10% Frauen in den börsennotierten Unternehmen, in den Vorständen. Mein Tipp wäre, in 5 Jahren haben wir das verdoppelt.
Eva, du hast gerade eben ja schon Belén Garijo genannt, die künftige Chefin des Pharma- und Chemiekonzerns Merck aus Darmstadt. Die sagt, sie ist gegen jede Form von Diskriminierung, auch gegen positive Diskriminierung. Was meinst denn du? Bist du auch der Meinung von Martin, dass das Gutes und einen Schub bringen wird?
Also ich denke, es wird jetzt nicht sehr schnell gehen, denn wir haben ja eben auch gehört, die Verträge laufen noch. Aber es hält das Thema auf jeden Fall in der Diskussion. Es gibt, wie Martin gesagt hat, einen Schub für die, die unterstützend sind. Und es wird den Verweigerern Beine machen. Denn das ist im Moment das große Problem. Wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die schon recht lange und recht freiwillig und auch mit Überzeugung an dem Thema arbeiten. Und wir haben andere, die sich eigentlich immer wegducken. Und das können die eben jetzt nicht mehr tun. Und das ist, glaube ich, die wesentliche Wirkung dieses Gesetzes.
Okay, da seid ihr euch einig. Da würde ich gerne Gegenposition einnehmen, weil man ja auch diskutieren kann, dass das denen, die jetzt in den nächsten Monaten in den Vorstand kommen, das Etikett Quotenfrau verschafft. Häufig, fast immer, vielleicht sogar ausschließlich zu Unrecht. Und eigentlich waren wir in der Diskussion doch schon viel weiter und es brauchte gar kein Gesetz mehr. Denn den Druck, den ihr jetzt schildert, den es seitens der Politik und durch das Gesetz gibt, den gibt es doch schon lange durch die Öffentlichkeit, vor allen Dingen aber auch durch die Eigentümer der Unternehmen, der Investoren, die beständig darauf drängen, dass in den Führungsgremien mehr Diversität Einzug hält, weil das einfach zu besseren Entscheidungen führt.
Ja, zum Thema Quotenfrauen vielleicht. Da habe ich mich auch ein bisschen umgehört, einfach mal die Reaktionen eingefangen, wie Frauen darauf reagieren, auf dieses Etikett. Und da muss man sagen, auch da teilt sich die Welt. Also es mag Frauen geben, die auf keinen Fall das Etikett Quotenfrau umgehängt haben wollen. Die werden dann sicher auch es umgehen können, in diese Positionen berufen zu werden. Es mag aber auch viele geben, die sagen, da mache ich mich jetzt mal gerade und das nehme ich einfach mal mit. Ich habe jetzt die Möglichkeit zu gestalten und ich gehe da rein. Also ich denke, das hängt vom Selbstbewusstsein und vom Standing der Frauen ab, ob sie das als Chance nehmen oder ob sie es als eine Unverschämtheit empfinden. Aber ich glaube, sie empfinden es eigentlich eher als Chance.
Vielleicht, Sven, ein Punkt, den du noch erwähnt hast, stimmt, wir waren in der Diskussion viel weiter, aber halt nicht in den Ergebnissen. Also sprich, es ist tatsächlich viel diskutiert worden und auch in allen Unternehmen, die ich so kenne, gab es natürlich den Versuch und gibt es ihn, in der zweiten und dritten Ebene viele Frauen nach oben zu bringen. Nur man darf halt eins nicht vergessen, es ist auch so im Vorstand, wenn du da Frauen hast, hast du eher Leitbilder. Also sprich, du ziehst auch als Unternehmen natürlich, wenn du Frauen als Vorstände hast, mehr Frauen an, potenziell, für das obere Management, weil die Frauen sehen, hier ist eine Chance.
Und wenn aber doch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft der familiengeführte Mittelstand ist, und das ist er ja, warum nehmen wir dann nur so einen kleinen Teil der deutschen Wirtschaft in das Gesetz auf? Eva hat es ja gerade geschildert, das betrifft nur wirklich wenige Dutzend der deutschen Unternehmen. Und warum weiten wir es nicht aus auf eben den familiengeführten Mittelstand, der so wichtig ist für die deutsche Wirtschaft?
Das wäre, glaube ich, wirklich schwierig geworden, weil man natürlich dann in Abgrenzungsprobleme reinkommt, wie das so fein heißt. Also sprich, am Ende überlegst du, dass jeder mittelständische Betrieb, auch nicht börsennotiert, ab einer gewissen Größe, dann da reinkommt. Dann kriegt man Komplexität rein beim Monitoring. So ist es ja ganz einfach. Du guckst dir einfach gut 100 Unternehmen an in Deutschland, hast du keinen Bürokratieaufwand. Aber wenn du das in die Breite ziehst, dann kriegst du einen Bürokratieaufwand, den ich auch nicht für gut fände. Und natürlich die deutsche Wirtschaft, wie ich finde, da auch aus nachvollziehbaren Gründen nicht gut findet.
Martin, du hast gerade gesagt, so eine Vorständin, die hat eine gewisse Sogwirkung im Unternehmen, hat eine Vorbildfunktion, zieht dann auch weitere Frauen nach. Wir untersuchen ja seit 5 Jahren, wie sich das entwickelt, das Thema Talente unter Frauen. Und da muss man sagen, da ist enorm viel passiert. Die zweite, dritte Reihe füllt sich zusehends. Dennoch, Eva, diskutieren wir auch immer wieder, was ich tun muss, damit Frauen überhaupt in diese Karrierepfade einschwenken können. Und da ist eine Quote vielleicht am Ende ein bisschen wenig oder reicht das aus?
Nein, das ist beileibe nicht so. Selbst wenn wir sagen, die Pipelines sind gefüllt, ist das Thema, über das wir hier reden, im Grunde ja eigentlich wirklich ein Emanzipationsprojekt für die ganze Gesellschaft. Ja, wir wollen letzten Endes die Politik will letzten Endes eine andere Arbeitswelt schaffen, die ganz, ganz viel beinhaltet. Zum Beispiel eine gleichberechtigtere Verteilung von Familienarbeit, für die Unternehmen auch offen sein müssen. Das heißt, auch Männer müssen problemlos aus dem Homeoffice arbeiten können, auch mal auf einen Karriereschritt verzichten können, wenn es gerade, sagen wir mal, wegen kleiner Kinder nicht ins Lebenskonzept passt. Da werden ja auch Männer diskriminiert, die eben diesen sehr eindimensionalen Karrierepfaden folgen müssen. Und das hat natürlich Rückbezüge auf die Möglichkeiten, die ihre Frauen haben. Und das muss man alles mitbedenken, wenn man letzten Endes erreichen will, dass mehr Frauen die Möglichkeit haben, in Führungspositionen zu kommen.
Aber warum muss das alles der Gesetzgeber regeln? Warum kann man das nicht den Unternehmen überlassen? Und da ein einfacher Gedanke, wenn ich die besten Talente anziehen will für mein Unternehmen und wenn ich der Überzeugung bin, und dafür gibt's ja wissenschaftliche Belege, dass eine diverse, eine vielfältige Führung mir hilft, erfolgreich zu sein, dann muss ich als Unternehmer doch selbst sehen, dass ich eine solche Kultur schaffe und brauche da eigentlich nicht das Parlament, die Politik dazu. Warum brauchen wir da ständig gesetzliche Regelungen?
Naja, das haben wir jetzt auch bislang eigentlich in der Form nicht gesetzlich geregelt. Wie gesagt, der Gesetzgeber hat sich da eine Symbolmaßnahme ausgedacht, einen Schritt, den man anregen kann, damit es schnelle Veränderungen gibt. Alles andere ist ja im Wesentlichen die Aufgabe der Privatwirtschaft. Die Aufgaben des Gesetzgebers sehe ich dann eher da, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und auch da ist noch viel zu tun, wenn man an die schlechte Ausstattung von Schulen denkt, an die Tatsache, dass Schulen immer noch nicht selbstverständlich Ganztagsangebote machen in Deutschland. Das wäre ein wahnsinnig wichtiges Thema und da hat der Gesetzgeber einiges zu tun.
Martin.
In weiten Teilen ist es ja so, dass der Gesetzgeber sich da raushält. Niemand will in Berlin wissen, was in der zweiten, dritten, vierten Ebene in Unternehmen los ist. Also das ist schon, Gott sei Dank, wirklich den Unternehmen völlig überlassen. Es ist nur einfach so, es gab ein paar Unternehmen auch, die aus meiner Sicht wirklich auch taktisch, aber auch inhaltlich einen großen Fehler gemacht haben, mit dem sie sich als Ziel für den Vorstand, das war ja die alte Selbstverpflichtung, man sollte sich ein Ziel geben. Ja? Und da haben sie sich teilweise 0 reingeschrieben. Einfach für die nächsten Jahre Ziel Frauen im Vorstand 0. Das ist natürlich schon ein Schlag ins Gesicht und zeigt ein Desinteresse. Und wie Eva vorher mal gesagt hat, die guten Unternehmen werden es eher als Unterstützung begreifen. Das ist die Mehrheit in Deutschland, die in die Richtung geht. Und die paar, bockigen, halsstarrigen, die müssen es halt lernen. So what?
Wenn ihr der Meinung seid, wir kommen mit dem neuen Gesetz jetzt bei dem Thema Frauen ein gehöriges Stück weiter, dann tun wir es bei einem anderen Thema, aber überhaupt nicht, das auch extrem wichtig ist, um eine höhere Vielfalt in die Führung der Unternehmen zu verorten, um Unternehmen eben vielfältiger zu organisieren. Denn das ist ja viel mehr als die Geschlechterparität herzustellen. Da geht es um Menschen mit Migrationshintergrund, unterschiedliche Kulturen, Alter, sozialer Hintergrund. Das ist überhaupt nicht adressiert. Was machen wir mit dem viel weiteren Thema der Diversität? Wie kommen wir da voran?
Ja, da ist es ja so, dass im Grunde, wenn wir nochmal zum Gesetzgeber kommen, der folgt ja im Grunde immer dem Zeitgeist mit einiger Verzögerung. Und dass das Breitere, das Draufschauen auf Diversität, all die anderen Dimensionen, die du erwähnt hast, die sind eben in der gesellschaftlichen Diskussion in Deutschland noch sehr klein, noch sehr wenig repräsentiert. Wir reden eben noch nicht sehr intensiv darüber, was für Karrierehürden möglicherweise Migrantenkinder vor sich sehen, wenn sie eine Wirtschaftskarriere anstreben. Das sind Dinge, die müssen erstmal, denke ich, aufgegriffen werden, auch von denen, die es betrifft. Da muss gesellschaftlich einfach breiter geredet werden und dann muss man sehen, was man draus macht. Sicherlich wäre es schwierig, wenn man das Thema Quote jetzt auf jede einzelne Dimension von Diversität beziehen wollte. Das kann nicht der Weg sein, aber es gibt insgesamt noch sehr viel zu tun.
Es spricht ja nichts dagegen, wenn ich jetzt eine Frau im Vorstand habe, noch einen Soziologen schwarzer Hautfarbe mit in den Vorstand zu nehmen. Kann ich ja machen, wenn ich glaube, dass das gut ist fürs Unternehmen. Vielleicht noch ein Punkt. Wir wollen insgesamt natürlich in der Gesellschaft niemand Benachteiligung. Leistung soll zählen und nicht Herkunft oder Rasse oder Geschlecht. Das ist ja, für die allermeisten wirklich auf Anhieb so nachvollziehbar. Eine Position, die sie vertreten. Und bei Frauen ist es eben evident und am leichtesten zu sehen, den Vorsatz, den man sich auch per Grundgesetz gegeben hat, dass halt niemand benachteiligt werden soll, da schon einfach nicht eingehalten wird.
Ja, mein Punkt ist, dass durch diese Konzentration auf die Diskussion über das Thema Frauenquote und wie gesagt, keine Frage, dass es wichtig ist, den Anteil da Richtung Parität zu erhöhen, wir dadurch ausblenden, dass wir an ganz vielen Ecken eben überhaupt nicht vielfältig sind und da uns große Chancen vergeben und da möglicherweise Ressentiments nicht aufbrechen. Eben, wenn es um Menschen mit Migrationshintergrund geht, mit anderem sozialen Hintergrund. Und das finde ich problematisch in der Diskussion, weil wir das Thema so sehr verengen.
Aber da kann man sicher das eine tun und das andere nicht lassen. Martin hat es gesagt, die Frauen sind das evidenteste Beispiel. Ansonsten sind die Dinge einfach noch nicht so im gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen. Ich würde nicht sagen, dass die Unternehmen das alles schon so auf dem Schirm haben. Nicht umsonst wird in den letzten Jahren auch viel über die sogenannten unbewussten Vorurteile gesprochen. Da werden Führungskräfte trainiert, diese Vorurteile bei sich selbst zu erkennen. Unternehmen erhoffen sich davon einen insgesamt offeneren Blick auf das, was Talent eigentlich bedeutet, egal welche Zuschreibungen man im ersten Moment für Menschen findet. Man muss eben darauf schauen, was sie wirklich können. Und da wird es eben verdammt komplex. Und da kann man auch, ist auch so ein Label wie Migration nicht der einzige, das ist der einzige Maßstab, auf den man da schauen kann. Da muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, warum Menschen aus bildungsfernen Haushalten selten große Karrieren in Unternehmen machen. Die Chance dieses Gesetzes ist, dass die Gesellschaft und die Unternehmen einfach noch mal stärker drüber nachdenken, was Diversität ist.
Zum Schluss würde ich gern zu einer Person kommen, die so mein Eindruck das Glück hatte, dass man bei ihr immer nur auf die Leistung geschaut hat und das nach vorne gestellt hat in der Beurteilung. Belén Garijo, die, wie wir schon hier und da erwähnt haben, demnächst die erste alleinige Vorstandschefin eines DAX-Konzerns wird. Du hast unlängst lange mit ihr gesprochen, Eva. Was können Menschen von ihrer Karriere lernen?
Erstmal können wir natürlich alle lernen, dass Frauen durchaus so gut sind, dass sie ein DAX-Unternehmen leiten können. Und ich prognostiziere auch, dass sie lange bleiben wird, weil sie einfach eine umfassend qualifizierte Fachfrau in dem Bereich ist, den sie da jetzt abdeckt. Sie ist seit Jahrzehnten in der Medizin und in der Pharmaforschung, Entwicklung, Produktion in großen Pharmaunternehmen tätig. Also die Frau kann's einfach und ich glaube, die wird den Job super machen. Was Mann und Frau von ihr lernen kann, ist, dass eine solche Karriere nur gelingt, wenn sie breit vorbereitet wird und wenn man immer viel Mut, immer wieder über Jahre viel Mut aufbringt zu großen und mutigen Entscheidungen. Sie hat also nicht das gemacht, was man häufig heute im Management noch sieht, sogenannte Kaminkarrieren, ein Bereich, aus dem man sich im Grunde nicht raustraut. Auf die Art und Weise wird man nämlich nie CEO, sondern sie ist gewechselt. Zunächst kam sie aus einem ganz anderen Bereich. Sie war Ärztin im Krankenhaus, dann ist sie in die Industrie gewechselt. Dann hat sie Unternehmen gewechselt, sie hat das Land gewechselt, sie hat auch mal einen Schritt zur Seite gemacht, hat nicht immer nur nach oben geschaut, hat sie uns erzählt. Sie wollte wachsen, sie wollte ihre Erfahrungen, ihren Erfahrungshorizont ausdehnen und sie wollte Spaß haben. Und ganz entscheidend, im richtigen Moment hat sie immer die Hand gehoben. Wenn es eine Herausforderung gab, die sie interessiert hat, dann ist sie rangegangen und das ist ihr nie schwer gefallen. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Lektion.
Eva, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Sven.
Martin, dir auch. Vielen Dank für das Gespräch.
War mir eine Freude.
Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.